Ich möchte gerne einsteigen mit der Frage, ist Rechtsextremismus im Osten ein größeres Problem als im Westen?
Das ist gleich die große, große Gretchenfrage. Ich glaube, der Rechtsextremismus im Osten ist gefährlicher, weil er gewaltbereiter ist und sichtbarer. Aber ich glaube nicht, dass das nur ein Problem des Ostens ist und dass es den Westen nicht betrifft und dass es die gleichen Tendenzen da auch gibt. Ich finde das immer interessant, wenn dann immer auf die Gruppe Freital verwiesen wird zum Beispiel oder auf Revolution Chemnitz. Aber zum Beispiel die Bamberger Gruppe, die auch vor 3 Jahren aufgeflogen ist, auch eine rechtsterroristische Vereinigung, über die wird nie gesprochen, auch in den bundesweiten Medien. Die fällt dann immer hinten runter, obwohl es genau die gleichen Tendenzen gibt oder auch was Strukturen angeht, rechtsextreme Kameradschaftsstrukturen oder autonome Nationalisten. Die gibt es in Dortmund und Bremen genauso. Aber wenn darüber berichtet wird, dann sind die meistens in Sachsen.
Das ist ein Podcast über Politik im Osten Deutschlands. Quasi eine Anleitung. Und ich bin Marie-Sophie Schiller. Ich bin selbst im Osten geboren, nur wenige Monate vor dem Fall der Mauer. Und ich will aufräumen mit ein paar Klischees und Wissenslücken rund um den Osten. Christian Fuchs ist Investigativjournalist bei der Zeit, Buchautor und der Gast dieser Folge. Im März hat er mit seinem Kollegen Paul Middelhoff das Buch »Das Netzwerk der neuen Rechten« veröffentlicht. Dafür hat er 3 Jahre lang recherchiert. Er hat sich die Zentren der neuen rechten Bewegung angeschaut, die Verbindungen zwischen Bundesländern, Personen und Parteien. Christian Fuchs kommt aus dem Osten, wohnt im Osten und war mehrfach Journalist des Jahres. Das heißt, würdest du sagen, Rechtsextremismus scheint stärker im Osten als im Westen?
Ich glaube, er ist, also extreme Einstellungen sind im Osten schon auch verbreiteter. Also und in den jetzigen Zeiten vor allem Rechtsextreme, weil es eben viele Dinge, glaube ich, hier sagbarer sind als in den alten Bundesländern, wo es einfach schon 40 Jahre längere Aufbau einer Zivilgesellschaft gibt und eben auch demokratisches Miteinander. Und hier, glaube ich, der Grat zwischen Dinge denken und am Stammtisch sagen oder in einer Facebook-Gruppe und dann zu Taten, sie umzusetzen, ist schneller als in vielen Regionen in alten Bundesländern.
Warum sind Dinge hier sagbarer?
Weil es versäumt wurde, nach der Wiedervereinigung sich eben, dass die Demokratie erstmal hier ankommt in einem Staat, der quasi ungebrochen 70 Jahre lang Totalitarismus erlebt hatte, der Landesteil, also mit der Nazi-Zeit und dann nochmal der DDR, ohne die beiden Systeme vergleichen zu wollen. Ich finde, da gibt es sehr, sehr große Unterschiede, aber trotzdem war es ja keine freie Demokratie in der DDR. Und da hat man gedacht, alle Politiker von Großparteien, man muss einfach nur die neuen Bundesländer wirtschaftlich stärken. Darum hat man die ganzen Unternehmen kaputt gemacht mit der Treuhand. Verstehe ich bis heute nicht, wie man da glaubt, dass ein Teil wirtschaftlich stärker wird, wenn man alles kaputt macht. Aber okay, anderes Thema. Also man hat blühende Landschaften von Helmut Kohl, aber hat nicht daran gearbeitet oder daran gedacht, dass man vielleicht auch demokratische Strukturen erlernen muss erstmal. Und darum ist es hier, manche Sachen einfach haben sich schleichend, haben sich Dinge radikalisiert oder haben Menschen in unserem Landesteil hier so eine Form von Vertrauensverlust in so die demokratischen Organisationen sich selber erlernt, den es im Westen nicht gibt.
Dein Buch heißt, an dem du lange recherchiert hast, Das Netzwerk der neuen Rechten. Das hast du mit deinem Kollegen Paul Middelhoff zusammengeschrieben. Welche Rolle spielt in diesem Netzwerk der Osten?
Der spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil die neuen Rechten, die vor allen Dingen in den vergangenen Jahrzehnt als Strömung sehr stark geworden sind bei uns im Land. Gibt es schon seit den 60er Jahren, aber verstärkt und in der Öffentlichkeit wahrnehmbar seit 5 bis 10 Jahren. Die haben sich hier den Osten als Rückzugsraum ausgesucht. Also fast alle Führungsfiguren dieser Bewegung, ob das Publizisten sind wie Jürgen Elsässer oder vom Kompaktmagazin oder Götz Kubitschek von der Sezession oder ob es Politiker sind wie Björn Höcke oder Alexander Gauland oder Andreas Kalbitz von der AfD oder Till Schneider in Sachsen-Anhalt oder alle möglichen anderen Aktivisten von der identitären Bewegung zum Beispiel kommen zu 99% aus den alten Bundesländern oder aus Österreich und haben sich hier niedergelassen. Kannst du mich jetzt fragen, woran das liegt? Weil es eben hier Orte gibt, wo man sehr günstig Immobilien erwerben kann, was es in Bayern nicht so einfach wäre oder in Niedersachsen. Und weil, wie Götz Kubitschek das mal schön zusammengefasst hat, was ich mache, und er wohnt in Schnellroda in Sachsen-Anhalt, das, was ich hier mache, könnte ich zu Hause in meiner Heimat nie machen. Da gäbe es immer eine aufgescheuchte Gymnasiallehrerin oder einen Kirchenvorstand, der mir das Leben zur Hölle machen würde. Und das ist das, was ich vorhin meinte, mit eben der Zivilgesellschaft, die dort nicht existiert. Und dann kommt noch dazu, dass eben hier auch die Neue Rechte es geschafft hat, ihre Form von Gesellschaftsveränderung in Tradition zu stellen mit 1989. Also sie sehen Ostdeutschland als Vorzeige Counter Culture East, gibt es auch so einen Rap-Song, einen Neurechten. Also sie sehen das so als Widerstandsnest in Deutschland. Die Ostdeutschen haben schon mal eine Revolution gemacht, da kann man doch anknüpfen und kann jetzt die nächste Revolution machen. Und sie glorifizieren das und bauen das so ein bisschen in ihr Narrativ ein, dass der Osten quasi so die rebellische Ecke ist Deutschlands.
Und gibt es diese Zivilgesellschaft hier einfach nicht so stark oder... Also sind die Menschen dafür nicht da oder sagen die Menschen nichts?
Die Menschen sind natürlich da. Ich sehe das ja jeden Tag. Ich wohne ja auch in den neuen Bundesländern. Sie sind nur in bestimmten Regionen nicht mehr da, weil sie da abgewandert sind, weil sie da keine Zukunft gesehen haben, ne? Der demografische Wandel. Sie sind in die Städte abgewandert und das sehe ich ja. Ich habe in Weimar gewohnt, ich habe in Jena gewohnt, ich habe in Leipzig jetzt lange Zeit gewohnt. Da gibt es funktionierende Zivilgesellschaften. Da gibt es Menschen, die reflektieren, Menschen, die debattieren, die sich Entwicklungen, die gegen die Demokratie sind, entgegenstellen. Das gibt es in vielen kleinen Orten, in dem auch meine Familie gelebt, in Thüringen zum Beispiel, nicht. Da hat man schon eine exklusive Meinung, wenn man auf dem Spielplatz neben einer Mutter sitzt und die sich aufregt, dass jetzt bald hier die scheiß Kanaken kommen, weil ein Flüchtlingsheim eröffnet wird. Und dann, wenn man dann sagt, wieso Kanaken, was haben die denn getan? Und dann ist das schon beachtlich, wenn man so eine Gegenposition einnimmt dort. Das ist das Problem eben, dass es bestimmte Regionen gibt, in denen sie nicht mehr existiert. Aber medial werden eben nur diese Regionen wahrgenommen und andere Regionen nicht. Zum Beispiel Jena ist dann halt eine Stadt, die wirtschaftlich brummt und eine Universitätsstadt, aber ist keine ostdeutsche Stadt zum Beispiel. Ja? Oder Leipzig, da ist irgendwie das coole neue Berlin, aber ist irgendwie nicht im Osten so. Ja? Ist halt eine coole Stadt einfach nur. Und immer wenn es negativ ist, dann ist es dann automatisch ostdeutsch.
Kann man also sagen, Ostdeutschland wird bewusst von der neuen Rechten ausgenutzt?
Es wird genutzt. Also wenn man sieht, dass eben auch in Sachsen-Anhalt zum Beispiel über 25% der Wähler die AfD gewählt haben, die nicht alle AfD-Mitglieder sind Neurechts und nicht alle AfD-Politiker, aber immer mehr, große Teile sind von dem neurechten völkischen Flügel bestimmt. Also wenn man das sieht, dass 25% die wählen, dann gibt es auch einen Bedarf eben nach so einer Kraft, nach so einer Erzählung, die die neue Rechte anbietet. Und also es ist ein, glaube ich, sich gegenseitig befruchtendes Ding. Also die Vordenker sind hierher gekommen, weil sie hier halt auch das auf fruchtbaren Boden fällt, was sie anbieten.
Ich würde gerne ein bisschen mehr über die AfD sprechen. Welche Rolle spielt denn die AfD im Zusammenhang mit der neuen Rechten?
Also die AfD ist eine Art Gravitationszentrum der neuen Rechten in zwei Richtungen. Auf der einen Seite sind sie quasi ein großer Finanzier dieses Milieus, indem sie in großen Teilen Personen aus Burschenschaften, aus neurechten Medien, Verlagen, ne, von der Jungen Freiheit, vom Kompaktmagazin, von der Blauen Narzisse angestellt haben und darüber wieder Geld zurückfließt in die Szene. Auf der anderen Seite aber auch die Ideen, die ideologischen Konzepte der neuen Rechten in die Breite, in die Mitte bringen. Also durch die Landtage, durch die Bundestage, weil nämlich die Vordenker heute Berater sind der AfD. Also man sieht das zum Beispiel daran, dass es in Sachsen-Anhalt mal eine Anfrage gab im Landtag über linksextremistische Vereine, also in Anführungsstrichen, und wie viele Millionen die kriegen und was die bekommen und ob nicht das den Linksextremismus gefördert wird mit Steuermitteln. Die hat ein kleiner Verein, ein neurechter Verein, 1% für die AfD geschrieben und recherchiert diese Anfrage, ne? Oder auch bestimmte Begrifflichkeiten, die in den Theoriezirkeln der neuen Rechten erdacht wurden, jetzt über Reden im Bundestag salonfähig gemacht werden sollen.
Warum verfängt die AfD gerade im Osten so stark?
Weil die AfD eine sehr einfache Antwort auf sehr komplexe Probleme hat. Also man muss sehen, dass wir in einer sehr, 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 sehr schnellen postmodernen Gesellschaft leben. Nicht nur hier in Deutschland, sondern im gesamten westlichen Welt, im globalen Norden, in dem innerhalb von 25 Jahren auf einmal schwule Städte Bürgermeister werden können, sogar heiraten dürfen, in dem schwarze Präsidenten von Amerika werden können, eine Frau Bundeskanzlerin werden darf, man seit Mitte der 90er Jahre seine Frau nicht mehr schlagen darf, seine Ehefrau laut Gesetz, jetzt auf einmal man darüber nachdenken muss, ob man wirklich dreimal am Tag Fleisch aus Massentierhaltung essen sollte. All diese Dinge waren viele Jahrzehnte überhaupt kein Thema. Das war die Normalität. Und auf einmal wird Normalität in Frage gestellt. Und wenn man sowieso mit seiner Identität hadert innerhalb, ne, als Ostdeutscher einer großen Gesellschaft, und kommt eine politische Kraft und sagt, ihr seid okay, es ist in Ordnung, ihr könnt so bleiben, wie ihr seid. Diese dekadente liberalen Eliten in den Großstädten, die da sitzen, die haben irgendwie einen an der Waffel, jetzt wo sie über Gender-Sternchen reden und so. Aber ihr seid in Ordnung, ihr könnt so bleiben, wie ihr seid. Das ist natürlich eine sehr bequeme Antwort auf viele, viele Identitätsprobleme, die da sind. Und noch ein zweiter Punkt. Die AfD hat so ein bisschen die Funktion übernommen, die die PDS-Linkspartei in den 90er Jahren hatte. Dass sie sich quasi auch als Anwalt der Ostdeutschen geriert, was interessant ist, weil eben die Führungsfiguren alles Westdeutsche sind, also dass man sich immer noch von Westdeutschen was erzählen lässt, wer man eigentlich ist, ist irgendwie auch skurril. Sie sind quasi der Anwalt der Westdeutschen, die nicht gehört wurden oder ihre sich kulturell eben abgewertet fühlen oder abgehängt fühlen, und diese Partei suggeriert, eben das jetzt zu ändern und eben auch so ein Protestpotenzial einsammelt.
Hat die AfD, wenn es um die Landtagswahlen im Osten dieses Jahr geht, eine bestimmte Strategie, und wie erfolgreich ist sie mit sowas?
Das weiß ich nicht genau, weil ich kein AfD-Experte bin. Mich interessiert eher das kulturell-soziologische Milieu, was die neue Rechte umgibt und die Theorien. Ich kenne also keine Strategie, ist mir nicht bekannt, dass sie eine hätte. Aber was ich weiß, ist, dass ihnen schon die ostdeutschen Bundesländer am wichtigsten sind und dass die Führungsfiguren der erfolgreichen ostdeutschen Bundesländer auch das Sagen innerhalb der Bundes-AfD haben. Ne? Also klar ist ein Björn Höcke viel, viel wichtiger innerhalb der Partei als aus Thüringen, als jetzt der Vorsitzende aus Schleswig-Holstein von der AfD. Und darum sind ihnen diese drei Landtagswahlen entscheidend wichtig, weil und auch die Europawahl, weil das legt quasi die Grundlage für die nächsten 5 Jahre. Also wie reagieren die Wähler auf all die Entwicklungen, die seit der Bundestagswahl passiert sind, also zum Beispiel die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, den Rechtsruck, den es auch nochmal an der AfD gegeben hat, Gehen die da mit? Dann ist das die Strategie auch, die die AfD weiter auf den Bund anstreben wird. Oder strafen sie die AfD jetzt bei den Landtagswahlen ab für sowas, auch dadurch, dass ne, Parteienfilz mit Herrn Pockenburg passiert ist und dass es Vorwürfe gegen Abgeordnete gibt wegen sexueller Belästigung und eben all die Dinge, die in Parteien passieren, eben jetzt auch in der AfD passieren. Also darum ist es entscheidend, dieses Jahr 2019 hat die AfD mit ihrer rechten Strategie weiterhin Erfolg oder nicht, und daraufhin wird sich auch die Zukunft der AfD ausrichten.
Wenn wir so ein bisschen über die bundesdeutschen Diskurse über Ostdeutschland schauen, dann fallen einem immer sofort ein Pegida, auch so Orte, die eskaliert sind, wie Klausnitz zum Beispiel.
Heidenau,
ja. Noch nicht so lange her, auch so ein Thema Chemnitz. Mhm. Aus deiner Perspektive, auch nach der Recherche, was haben diese Ereignisse miteinander zu tun?
Die Ereignisse verbindet zumindest das letzte, was du genannt hast, Chemnitz und Köthen, war ja auch in dem Umfeld, dass es da Vorfälle gab und auch Pegida übrigens, also Dresden, Köthen, Chemnitz würde ich sagen, es gab kleine Manifestation des Unwohlseins, ne? So eine eruptive Wut, die da irgendwie auf der Straße war, und die gleich massiv ausgenutzt wurde. Also sofort haben sich politische Strategen dran gesetzt, das sah man bei Pegida ganz gut, ab der zweiten Demonstration, wo einige hundert nur dabei waren, war gleich die identitäre Bewegung dabei. Die ist damals, 2014, aus dem Internet auf die Straße überhaupt erst manifest geworden, dass es überhaupt sichtbar wurde. Kurz Kubitschek hat gleich von Anfang an das erkannt, da gibt es jetzt eine Wut, eine Emotion, da kann nicht unsere Themen andocken, die wir sowieso haben. Also das kleine Entwicklung, die da, kleine Flämmchen, die waren professionell größer gemacht worden. Und das war auch in Chemnitz, kann man das auch sehen, ne? Die erste Mahnwache, die gleich an dem Morgen oder am Nachmittag nach dem mutmaßlichen Mord an Daniel H. passierte in Chemnitz, wurde von einem Mann angemeldet, der wurde vor 10 Jahren von Götz Kubitschek entdeckt und schreibt in Neurecht Magazin. Also das ist ein Aktivist der Szene, der auf den Moment gewartet hat, wo er zum Zug kommt, und dann gab es so einen Vorfall und sofort wurde es politisch instrumentalisiert. Also das würde ich sagen, verbindet den Trauermarsch in Chemnitz und Köthen. Heidenau und Freital und was hast du noch genannt? Welche anderen
Klausnitz.
Klausnitz. Würde ich sagen, sind Orte, die medial sehr, sehr aufgeladen sind und auch stigmatisiert worden sind, die aber, glaube ich, in vielen anderen Orten auch passiert sind, ähnliche Vorfälle, wo nur nicht das Brennglas drauf gerichtet war, nur nicht die Kameras, nicht die Lichter an waren. Ich kenne zum Beispiel solche Vorfälle auch aus Bayern von Freunden, die es mir erzählt haben. Die finden halt in der Süddeutschen Zeitung auf Seite 18 und in den kleinen vermischten Meldungen auf 4 Zeilen statt. Und Heidenau, natürlich mit den starken Bildern, die es dann auch gab, und diesem Reisegenuss, diesem Zynismus, das Bild war einfach so stark, ist halt Titelseite mehrere Tage gewesen. Ne? Aber ich glaube, diese Ängste sind in Gesamtdeutschland vorhanden, in bestimmten Regionen, die mit Geflüchteten einhergingen. Und das hat nichts speziell nur mit Sachsen zu tun.
Nochmal zurückgeguckt auf Chemnitz. Glaubst du, dass wir bundesweit daraus die richtigen und sensiblen Schlüsse gezogen haben?
Was sind denn die Schlüsse? Was haben wir denn gezogen für Schlüsse?
Ja, also es wurde meiner Wahrnehmung nach massiv hingeschaut. Es wurde viel auch wieder über den Osten gesprochen. Dann gab es auch eine große Gegendemonstration. Mhm. Es war viel, wir zählen Demonstranten, gucken, wo sind mehr. Ne? Es gab ja auch diesen Hashtag, wir sind mehr plötzlich. Ja. Dann wurde darüber diskutiert, oh, gibt es vielleicht doch so eine Art Zivilgesellschaft im Osten. Was mich eher interessiert ist, wir haben ja dort auch gesehen, mit wem sich die AfD verbindet, also wer läuft da eigentlich zusammen. Wir hatten auch wieder eine Debatte, ja, sind es jetzt besorgte Bürger, die da mitlaufen, oder wer demonstriert da eigentlich mit wem? Also wurde da genug hingeschaut und auch einen Schluss draus gezogen?
Also meine Wahrnehmung ist, Ist Chemnitzer Trauermarsch, den die AfD gemeinsam mit Pegida veranstaltet hat, ist absolut eine Zäsur gewesen. Also das war das erste Mal, dass für jeden, sogar für Blinde, sichtbar wurde, was diese Partei eigentlich will, in welche Richtung sie gehen will. Weil eben, du hast es sehr richtig angesprochen, nebeneinander Vertreter der identitären Bewegung, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, neben der AfD, die in Teilen jetzt auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird, neben konservativen Publizisten und Publizistinnen, neben neurechten Vordenkern, aber auch alten Neonazis, von die Rechte, von der NPD, NSU-Unterstützer im Feld und gewaltbereiten Hooligans und alten Skinhead-Strukturen demonstriert hat. Und sich davon nicht abzugrenzen, sondern da quasi so einen rechten Block zu bilden, zu formen. Das da muss dem Letzten aufgekommen sein, was eigentlich die Geisteshaltung der AfD ist. Das ist zumindest von weiten Teilen der AfD. Und da finde ich, war für mich aber auch so ein Punkt, wo ich dachte, interessant zu sehen, also auch was Familie Kummer da, ne, die Eltern der Kraftclub-Gründer dort auf die Beine gestellt haben, zusammen mit Kraftclub, dass dann 60.000 Menschen da demonstriert haben und in meiner Wahrnehmung danach dann auch Hambi bleibt kam und die großen Demonstrationen gegen die Polizeigesetze in verschiedenen Bundesländern und AfD wegbassen in Berlin, dass das wie so eine Zäsur war, dass eben auch die Mitte, die Demokraten gemerkt haben, sie müssen auch zeigen, dass es sie noch gibt, so, ja, und wo ich das dann eigentlich beruhigend fand, dass die sich jetzt auch wieder zeigen.
Wie hast du die Rolle der Medien wahrgenommen in dem Zusammenhang?
Jetzt in Chemnitz? Mhm. Fand ich wie immer, ich bin kein großer Freund mehr von tagesaktuellen Medien und von irgendwie so, die irgendwelche Themen nur schnell hyperventilieren, groß machen und dann wieder vergessen. Ich konsumiere die eigentlich auch fast gar nicht mehr, außer wenn ich das für Recherchen muss. Das war natürlich unnötig, hochgejatzt und dann auch wieder mit diesem Frame, ach ja, ist ja klar, das ist scheiß Sachsen, scheiß Chemnitz, da sind da immer nur Nazis, was nicht stimmt. Und Chemnitz hat eine wunderbare Entwicklung gemacht. Ich war auch vor 8, 9 Jahren dort und habe die jüdische Kultur, die wieder entstanden ist, in Chemnitz mal eine Reportage gemacht und die toll großartigen Ausstellungen, die es da gibt und wo wirklich viel entstanden ist, wo eben mit so einem, da kommen Leute aus Hamburg und aus Berlin für 2 Tage, sehen an jeder Ecke Nazis stehen und machen all das, was in 20 Jahren aufgebaut wurde, in der medialen Wahrnehmung wieder kaputt. Das brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Ich finde das nicht, ich finde so eine Art von Journalismus ist obsolet. Ich fand dann aber, was viele Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, eben diese Analysen und das aufzuzeigen. Schaut mal, über was wir eben gesprochen haben, mit wem die AfD sich da einlässt. Das war sehr, sehr gut. Es hat vieles klar gemacht.
Wenn wir darüber reden, dass der Osten ein wichtiger Teil ist von dem Netzwerk auch der neuen Rechten, würde ich gerne darüber mit dir sprechen. Deiner Meinung nach, wie verhalten sich ja die im besten Sinne wehrhaften Strukturen eigentlich dagegen? Also Politik vor Ort, auch Landesregierung vor Ort, aber auch Polizei und Justiz. Was nimmst du da wahr?
Puh, Riesenfrage. Da könnten wir jetzt einen Abend nur darüber sprechen. Es ist wie in vielen anderen Bereichen auch, ich sehe sehr, sehr wichtige und gute Entwicklungen, dass zum Beispiel die Polizei eine starke Sensibilität und eine Wahrnehmung hat, was rechte Tendenzen angeht, gerade in Sachsen. Die wurden ja viel gescholten, da gab es ja so einige Vorfälle im letzten Jahr, die das mit größten Art und Weise gemaßregelt haben, wenn Polizisten da rechte oder rechtsradikale Tendenzen gezeigt haben, die demokratiefeindlich waren. Ich kenne Richter und Gerichte, die sich bemühen, darum redlich Dinge aufzuklären und Straftaten zu ahnden. Ich kenne aber auch das gleiche überforderte Gerichte, aber die würde man wahrscheinlich im Rheinland auch finden. Und zum Beispiel finde ich die Rolle, die Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, wird irgendwie versucht, ne, die Stimmung wieder einzufangen, die es gibt. Bewundernswert, dass er sich den Debatten stellt, dass er immer hinfährt, dass er mit den Leuten versucht zu sprechen und eben sich ganz klar abgrenzt von antidemokratischen Strukturen und nicht mit denen flirtet. Ja, und das sehe ich jetzt in Brandenburg zum Beispiel auch, das sehe ich in Thüringen natürlich auch mit der Linkspartei in der Landesregierung. Und das sind wichtige Zeichen, finde ich, dass man ganz klar die roten Linien aufzeigt als Politik und sagt, ohne antidemokratische Kräfte zu Märtyrern zu machen oder zu dämonisieren oder sowas, was auch Quatsch ist, sondern sich mit denen auf Augenhöhe dem stellen und versuchen, mit dem besten Argument als Demokraten dagegen zu halten. Und das sehe ich im Großen und Ganzen sehr, sehr positive Signale in den neuen Ländern.
Du beschäftigst dich inzwischen seit, kann man sagen, Jahrzehnten nicht nur mit Ostdeutschland, sondern auch mit Rechtsextremismus oder rechten Tendenzen. Was würdest du sagen, was hat sich so am stärksten deiner Wahrnehmung nach verändert?
Am stärksten hat sich verändert, dass das politische Klima ein anderes ist. Also wenn man im Jahr 2010 oder als der NSU aufgeflogen ist, 2013 über Rechtsextremismus berichtet hat, dann gab es in meinem Gefühl einen Konsens, einen gesellschaftlichen, dass das eine Minoritätenmeinung ist, die nichts mit Demokratie zu tun hat und wo man, was irgendwie 2-3% der Menschen offen geäußert haben, rassistische Einstellungen. Und wenn ich heute über solche Dinge schreibe, dann bekomme ich am nächsten Tag einen Shitstorm, 1000 wild gewordene rechte Trolle mich beschimpfen, beleidigen und ganz offen mich entweder wahlweise ins Gas wünschen oder ins an Galgen und ich bin dann mal, manchmal bin ich Stasi 2.0, manchmal bin ich irgendwie Nazi, nämlich ein roter Nazi, ein Linksfaschist. Und dass man mit Klarnamen mir da E-Mails geschrieben werden, Brief geschrieben werden über soziale Medien, ist so eine Akzeptanz oder eine Normalisierung von solchen menschenfeindlichen Einstellungen, die so vor 10 Jahren auf keine Fälle gab und dass so eine Entgrenzung, eine Enthemmung und eben auch, wo ich sehe, das Gedankengut tief in die Mitte der Gesellschaft eingekommen ist. Und das war immer der Konsens. Es gab immer rechtsextreme Brandstifter und Gewalttäter in Deutschland, aber dass sie so akzeptiert werden, ja, und dass sie so eine Normalisierung, das gab es früher nicht.
Auch die Reaktionen auf euer aktuelles Buch sind, wie ich das so vernommen habe, recht heftig. Wie gehst du damit um?
Naja, also es überrascht uns jetzt nicht, dass bestimmte Personen und bestimmte Organisationen jetzt ihre gesamte Power darstellen und dieses Buch verhindern wollen. Also juristisch mit verschiedenen Versuchen, mit eben den Shitstorms, die wir erleben, mit beleidigend, diffamierenden, beschimpfenden, ehrabschneidenden Artikeln in den eigenen Medien, in den Neurechtmedien, die dann teilweise 1000, 2000 Mal geteilt werden, ja, wo wir auf eine Stufe mit Kinderschändern gestellt werden, also unter der Gürtellinie, auch da der Diskurs vollkommen kaputt, wie ich finde, von der Seite aus. Also es überrascht uns nicht, doch die Heftigkeit ist schon was Besonderes. Also wir versuchen das professionell zu nehmen und wenn ich aber sagen würde, es macht nichts mit mir, würde ich, glaube ich, lügen.
Woher nimmst du den Antrieb dafür, trotzdem weiterzumachen?
Das ist mein Job. Also ich stelle mir die Frage gar nicht, ich bekomme sie oft gestellt, ich stelle sie mir aber nicht, weil ich halt denke, ein Handwerker, den kann auch einen Hammer auf dem Fuß fallen, das ist sein Berufsrisiko. Und mein Berufsrisiko ist eben, dass sich Menschen, die sich getroffen fühlen, wehren. Das war schon immer so in der Geschichte, dass der Überbringer von schlechten Nachrichten lieber einfach gekillt wurde, als die schlechten Nachrichten abzustellen. Also ich finde sogar, wenn man als Journalist überhaupt keine Kritik erfährt, hat man, glaube ich, sogar irgendwas falsch gemacht. Also jetzt nicht fachlich, das wurde uns ja nicht nachgewiesen, es gibt ja keine fachlichen Fehler, aber wenn man keine, quasi Menschen sich nicht das nichts mit Menschen macht. Also das finde ich noch schlimmer, so rum rüber ausgedrückt. Wenn Leute sich nicht damit beschäftigen, was ich für relevant empfinde, das würde ich noch schlimmer finden. So, und da muss man auch dazu sagen, wir leben noch in einer der besten Demokratien, die ich kenne. Ja. Ich reise sehr viel, bin sehr viel unterwegs, ich komme gerade aus Myanmar zurück. Das war bis vor 3 Jahren eine Militärdiktatur und das ist immer noch weit entfernt von einer funktionierenden Demokratie. Und wenn ich die Kolleginnen und Kollegen in der Türkei sehe, in Weißrussland, in Tadschikistan, im Iran, da möchte ich kein Journalist sein, ehrlich gesagt, ne? Oder Russland. Also, da sind wir hier noch im Paradies.
Vielleicht zum Schluss mit dir nochmal auf die Landtagswahlen geschaut, die im Herbst sind. Wenn wir die Prognosen ernst nehmen, die momentan verschiedentlich vorhanden sind, gibt verschiedene Institute auf verschiedene Erhebungszeiträume. Aber man kann sagen, die AfD liegt in diesen Prognosen so ungefähr in den 3 Bundesländern bei 20%, vielleicht plus minus 3% oder so, Stand heute. Sollte das so kommen, was glaubst du, bedeutet das für die neue Rechte?
Das würde bedeuten, dass sie sich etabliert haben, dass sie sich innerhalb des politischen Systems festgesetzt haben, anders als zum Beispiel andere neue politische Bewegungen wie die Piraten, die ja wieder vollkommen verschwunden sind aus den öffentlichen Wahrnehmungen. Und im Grunde genommen nämlich ihr Ziel, was sie haben, die kulturelle Hegemonie zu übernehmen und ein Anti-68 zu veranstalten, nämlich jetzt eine Art patriotische Wende, ja, und dass sie dem ein großes Stück näher gekommen sind, indem sie eben es geschafft haben, eine neue politische Kraft über Jahre hinweg zu etablieren, die auch nicht so schnell wieder gehen wird. Und das ist ja schon in den Ländern um uns drumherum gelungen, in Polen, in Österreich, in der Schweiz und vielen anderen, Ungarn. Und das wäre dann auch für uns so festzustellen, dass wir in Deutschland uns mit der neuen Rechten wohl noch ein paar Jahre auseinandersetzen müssen.
Was glaubst du, würde es für Ostdeutschland bedeuten?
Vor allen Dingen, dass es natürlich vollkommen neues Nachdenken über politische Koalitionen geben wird. Also wird ja auch schon laut darüber nachgedacht, mit der AfD auch eine Regierung zu machen von bestimmten Politikern, bestimmter Parteien. Und ich glaube, es bedeutet auch, dass die demokratischen Parteien, weil es einen größeren neuen Feind gibt als jetzt kleine ideologische, demokratische, unterschiedliche Meinungen, sich mehr verständigen müssen, wie man gegen die größte Gefahr eventuell zusammensteht, die unsere Demokratie erlebt.
Vielen Dank für das Interview.
Gerne.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr etwas Neues gelernt habt, dann lasst mir gern eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Oder erzählt doch einfach jemandem, dass es diesen Podcast über Politik im Osten Deutschlands gibt. Zum Beispiel bei Twitter oder im echten Leben.